Heute reden Jolle und ich darüber, welche Anforderungen wir bei einem Relaunch an eine Website oder einen Online-Shop haben. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen. Und ich bin natürlich auch in dieser Woche nicht alleine, sondern die liebe Jolle ist da.
Grüß dich, André. Hallo nach draußen.
Hallo. Nach draußen?
Wo auch immer die Menschen uns hören. Auch ein Hallo
Ach
dorthin.
Ach so, nach draußen. Ich dachte, du meinst mich mit nach draußen.
Geht gut los.
Das stimmt, das stimmt. Wir haben uns heute ja mal, wie ich finde, ein ganz essentielles Thema vorgenommen. Und zwar habe ich in der letzten Woche das erste Mal einen Shopify-Shop selbst aufgesetzt, für mich tatsächlich. Und war total begeistert, was Shopify schon von Haus aus alles kann. Was ich mir bei vielen Systemen eigentlich wünschen würde, dass das mittlerweile mal einfach dazugehört zum Core. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, was eigentlich ein System, ob jetzt Content-Management-System oder ein Online-Shop-System oder ein Community-System, was auch immer man eben für seine Website oder seine App, wo auch immer man den Content quasi ausspielt, was diese Systeme eigentlich im Idealfall für uns, ich sage jetzt mal, Website-Optimierende mitbringen sollte. Ich will jetzt nicht explizit nur SEO sagen, sondern eben aus vielerlei Perspektiven dieses Thema gerne mal beleuchten und glaube, dass wir beide da einiges aufsummieren können und euch da draußen an den Lautsprechern einfach ein paar Impulse mitgeben können, wenn ihr mal wieder einen Relaunch vor der Nase habt, was da vielleicht im Idealfall dieses System mitbringen kann oder sollte. Und ich würde vielleicht einfach mal das Gespräch initialisieren, wie ich es ja eh schon gerade gemacht habe, und ein für mich tatsächlich sehr wichtiges Feature vorstellen, was ich eigentlich bei fast allen Systemen nachträglich immer machen muss, nämlich, dass ich auf Template-Ebene einstellen kann, welche JavaScripte, welche CSS-Dateien geladen werden und ich nicht da eben überall auf jeder Seite alles laden muss.
Oh, da steckst du aber gleich tief unter der Motorhaube ein. Ich dachte, wir reden jetzt hier erstmal darüber, dass man vielleicht einen Title und eine Description unabhängig von der Überschrift einstellen kann oder ein Canonical setzen. Aber du willst gleich JavaScript feintunen auf Template-Basis. Interessant.
Ja, naja, man muss ja jetzt nicht so die Standardprobleme, die man ja immer hat, die man auch vielleicht schon mal gehört hat, gleich als erstes nennen. Deswegen dachte ich mir, komme ich mal mit sowas um die Ecke. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Ob man jetzt im WordPress ist oder in einem Contao, die meisten Systeme können nach wie vor eben diese SEO-Standards immer noch nicht.
Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Also einerseits dachte ich schon vor vielen Jahren, naja, also im Großen und Ganzen können auch die Baukastensysteme inzwischen das meiste ja schon. Und dann stellt man immer irgendwie dann fest, während man sich so die Haare ausreißen möchte, wo das dann eben doch noch nicht so der Fall ist. Also ich habe auch erst festgestellt, wie viel fehlen kann, immer wenn ich in so ein System reinmarschiert bin, wo dann bestimmte Features einfach noch nicht vorhanden waren. Also wie zum Beispiel, und da bin ich jetzt total gespannt, was du zu Shopify sagst. Also bei Shopify ist es ja häufig so, dass man sagt, da geht schon viel und da geht schon alles, aber du musst dir immer noch mal ein extra Plugin besorgen, damit es denn dann geht. Von daher ist so dieses einfach mal reingucken, gucken, was so da ist, überhaupt nicht so richtig hilfreich. Das haben wir bei WordPress natürlich auch, dass man das noch so auftunen kann. Aber zum Beispiel so die Möglichkeit zu bestimmen, wie die URL aussieht, also wie der Pfad eines URL-Dokuments, dann eben also eines HTML-Dokuments aussieht, das möchte ich schon beeinflussen können. Also die Verzeichnisstruktur gestalten, wie ich das möchte. Wie siehst du das? Also und das ist mir durchaus schon misslungen in Shopify.
Natürlich würde ich am allerliebsten auch dort frei Hand anlegen können und alles von Haus aus selbst definieren. Aber da hast du vollkommen recht. Auch heute geht es zumindest noch nicht, dass man in Shopify die URL vollständig manipulieren kann, sondern nur hinten den Slug, also wirklich den letzten Teil der URL. Und das davor muss man letztendlich so hinnehmen, wie es ist. Es sei denn, man arbeitet eben mit Erweiterungen, die in dem App Store von Shopify eben liegen. Mittlerweile gibt es da ja auch schon seit einigen, ich glaube Jahren mittlerweile, Yoast, was man von WordPress ja kennt. Die sind dort jetzt auch noch aktiv und mit dem kann man dann letztendlich sich eben diese Features holen und dann eben auch so fein justieren, wie man das gerne möchte. Interessanterweise ist es so, dass ich, obwohl ich ja nun wirklich mit Leib und Seele und vollem Elan SEO bin und mache, habe nach den URLs relativ spät erst geguckt und auch erst relativ spät nach all den Feintuning-Möglichkeiten, die das System von Haus aus mitbringt in Bezug auf SEO. Das kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt so viel zu tun hatte mit, ich muss erstmal Kategorien anlegen, ich muss meine Produkte dort einpflegen, ich muss Produktbilder machen für meine Dinge, die ich dort verkaufe. Und erst jetzt, als ich dann den Passwortschutz entfernt habe, habe ich mich überhaupt erstmal damit auseinandergesetzt, wie sieht eigentlich die URL-Struktur aus. Die sieht jetzt nicht ganz so ideal aus. Lustigerweise sieht sie genauso aus, wie wir in der letzten Podcast-Episode oder in der vorletzten, ich bin mir gar nicht so sicher, wo wir darüber gesprochen haben, ob eigentlich das URL-Design zur Informationsarchitektur 1:1 passen muss. Und das ist da nicht der Fall, sondern da sind die Produkte eben auch in einer URL-Struktur aus den Kategorien rausgenommen, zumindest im Standard. Und das schmeckt mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Aber, und das ist vielleicht auch ganz interessant, die Perspektive kurz noch mit reinzubringen. Ich bin ja unter die Schmuckproduzenten gegangen. Ich mache ja handwerklich selbst Schmuck und verkaufe den dort. Und das sind, ich habe jetzt eine Kollektion rausgebracht zu geometrischen Formen als Ohrhänger. Suchvolumen 1850 im Monat. besser als O-Ring, da ist deutlich mehr Wettbewerb. Da ist es aber so, eine geometrische Form, da kannst du maximal noch sagen, was das für eine Form ist, aber je filigraner das Ganze wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass A, da nach jemand sucht und B, dass man da irgendwas noch beschreiben kann, was man dann im Text auch versteht. Heißt, eigentlich habe ich mich auf Produktebene damit abgefunden, dass die Produkte sowieso nicht ranken, weil die sich einfach in relativ wenig unterscheiden und das ja auch ein sehr visuelles Produkt ist, sodass ich mich dazu entschlossen habe, tatsächlich die Produkte vollkommen außen vor zu lassen und wirklich mit Suchvolumina, Landingpages zu ranken, um da eben letztendlich den Traffic abzugrasen, im Idealfall.
Heißt dann auf Kategorieebene, sind das dann Collections oder wirst du.
Ja, also ich würde erstmal alles Pages mit anlegen. Kategorien versuchen abzudecken, zumindest so mit den großen Kategorien, sowas wie Ohrhänger oder weiß ich nicht, Brosche. Aber wenn das Suchvolumen zum Beispiel Ohrhänger Grün oder Ohrhänger Holz ausreicht dafür, dass ich sage, dafür möchte ich Content erstellen, dafür möchte ich eine eigene Landingpage haben, ich glaube, dann würde ich mit Tags arbeiten und die versuchen zum Ranken zu bringen. Also ich würde jetzt nicht für alles eine eigene Kategorie machen, weil warum eigentlich? Könnte man auch so machen. Ich glaube, das sehe ich dann. Soweit bin ich noch nicht. So viel habe ich auch noch nicht. Es sind im Moment 20 Produkte da drin. Dementsprechend.
Ja, hier wird strategisch vorgegangen. Gucke ich dann.
Ja, das tatsächlich, ich das ist ja mein privates, es ist schon Firma. Also man ist ja Gewerbe. Aber ich weiß ja heute noch nicht, was ich für Produkte alles noch weitermachen werde, für unterschiedliche. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das mache ich so oder das mache ich so. Also ein Tag wäre jetzt eine Farbe, um dann die unterschiedlichen Dinge farblich zu vermengen. Aber würdest du jetzt eine Kategorie anlegen für Ohrhänger Grün?
Da würde ich tatsächlich gucken, ob es dafür genügend Bedarf gibt.
Ja, ja. Wenn es den gibt, dann ist ja keine Frage. Ja. Aber würdest du deswegen eine separate Kategorie machen oder würdest du das über eine Filterung machen, die indexierbar ist?
Naja, separat im Sinne von doppelt nicht, aber also auf welchem Wege ist ja eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass ich Indexierung steuern kann. Ne? Also dass ich halt schon einen Hebel in der Hand habe, und dann sind wir vielleicht auch wieder bei den Features von so einem CMS, dass ich eben sagen kann, nicht automatisch ist jede Tag-Seite oder jede Collection oder jede Kategorie oder wie auch immer, in welchem System ich unterwegs bin, dann auch indexierbar, sondern ich muss die Auswahl haben, zu sagen, entweder ab einer bestimmten Logik, wenn du jetzt sagst, ich habe 20 Produkte, das ist hier so ein bisschen mein Hobbyprojekt oder mein Side-Gig und so, da ist jetzt nichts automatisiert drin, dann möchte ich das redaktionell entscheiden und dann Knöpfchen drücken, dann reicht das ja auch. Ne? Da muss ja nicht sofort irgendwie so eine BI-Logik drin sein, aber die Option brauche ich.
Richtig, und das ist absolut korrekt, und das fehlt mir auch jetzt so mittlerweile, dass ich eben keinerlei Meta-Robot-Steuerung machen kann, ich keinen Zugriff auf die Robots.txt habe. Das ist tatsächlich eine Sache, die da kann ich jetzt im Moment noch gar nichts dazu sagen, wann mich das irgendwann so stark nervt. Aber ist tatsächlich ja eine Sache, die man als SEO durchaus gerne irgendwie verändern wollen würde und oder zumindest mal definieren kann, was da drin steht, und das geht bei Shopify zumindest meinem aktuellen Stand nach nicht so einfach, bestimmt mit irgendwelchen Erweiterungen, aber das sind so Dinge, die würde ich auf jeden Fall an ein Shop-System oder aber auch natürlich an jedes Content-Management-System ranknüpfen, dass das eben auch geht.
Ja, was hast du noch? Also ich überlege gerade, meistens ist es ja so, hey, wenn man ja auch jemanden an der Hand hat, der oder die programmieren kann, dann ist ja meistens alles möglich. Das ist ja dieselbe Antwort auch mit den Plugins oder so. Oder wenn ich irgendwen habe, der das Ding auffräsen kann und noch irgendwas reinbauen, dann habe ich die Möglichkeiten. Umgekehrt will man ja aber eigentlich so ein bisschen Beinfreiheit haben im redaktionellen Alltag, nenne ich das jetzt mal. Also selbst wenn man jetzt nicht redaktionelle Inhalte produziert, aber einfach, da gibt's Leute, ein Team, die kümmern sich eben um die Inhalte der Webseite, und dass die nicht alle Programmierung beherrschen müssen, sondern da nach wohlüberlegten Workflows schon, also nicht vielleicht jeder ganz freihändig, also da hatten wir auch bei der Vertaggung drüber gesprochen, dass das jetzt auch nicht organisch irgendwie ins Kraut schießen sollte, sondern man da vielleicht was vorgibt. Aber ansonsten sowas wie irgendwie Bildformate, ich brauche jetzt mal ein anderes, oder Hochformat, Querformat, dass ich da irgendwie eine Option habe, das schon immer noch irgendwie so hinzubekommen, dass der Bildausschnitt irgendwie passend ist oder so, da sollte ich jetzt nicht erst in die Entwicklung mitlaufen müssen.
Ja, das ist definitiv eine Sache, die fehlt bei den meisten Systemen. Kirby zum Beispiel hat das, glaube ich, mittlerweile sogar quasi von Haus aus. Bei einigen Kundenprojekten haben wir es nachgerüstet, jetzt nicht in Kirby, sondern in einem eigenen System, nämlich dass man auch einen Fokuspunkt auf Fotos setzen kann, um dann nämlich im Bildbeschnitt immer auch den Ausschnitt zu haben, den man gerne hätte. Man kennt das, die abgeschnittenen Köpfe oder irgendwelche Gliedmaßen, die dann einfach nur noch sichtbar sind, aber irgendwie das Bild dann gar keinen Sinn mehr ergibt, weil man nicht mehr erkennt, worum es eigentlich geht.
Text im Bild auch immer schön.
Genau, der dann vielleicht auch noch irgendwas überdeckt. Und da ist definitiv so ein Fokuspunkt, den man im Content-Management-System setzen kann, sehr, sehr wichtig. Was meine ich damit? Natürlich nicht, wo der optische Fokus drauf ist, sondern wo letztendlich der Bildfokus oder dass der Fokus liegen soll vom Menschen, der quasi das Bild auf seinem Display angezeigt bekommt. Damit eben das System, gehen wir mal davon aus, wir haben ein 16:9 Foto und wir haben aber auch Bereiche auf unserer Website oder in unserem Online-Shop, wo wir ein 1:1 Format haben, dann muss ich ja automatisch diese, ich sage jetzt mal Miniaturbilder, die müssen ja generiert werden, und damit das System weiß, wo ich denn gerne den Mittelpunkt haben möchte, dazu muss ich einen Fokuspunkt setzen können. Und das können viele moderne Systeme schon von Haus aus, aber eben bei weitem noch nicht alle, und WordPress unter anderem noch überhaupt nicht. Ist definitiv kein Thema da. Also das kann man, ehrlich gesagt, habe ich es noch nie nachgeschaut, weil ich jetzt nicht mehr so viel in WordPress mache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das kann man auch wieder mit Erweiterungen dann lösen. Aber das ist halt genau das, worum es ja in dieser Episode geht. Man soll ja nicht alles mit irgendwelchen Erweiterungen lösen, sondern eigentlich müssten die Systeme im Jahr 2024 schon von sich aus vieles können. Und da finde ich, ist so ein Fokuspunkt wirklich sehr, sehr wichtig.
Was mir immer noch auffällt, wo wir häufig dann irgendwie Dinge an die Entwicklung geben müssen, ist, wenn man Teaser setzt, also es gibt irgendeine Form von Übersichtsseiten, die redaktionell gestaltet werden können oder auch automatisiert, ganz egal. Und die Teaser haben dann H-Tags. Das heißt also, die Teaser-Überschrift ist tatsächlich auch eine H2 oder eine H3, manchmal sogar in der Sidebar oder so. Da fällt mir jetzt, um das vielleicht ein bisschen zu verallgemeinern, eigentlich die Option, Design von vom semantischen HTML mal zu trennen. Dass man, also wenn jemand einen großen Slogan benutzen möchte, mitten auf der Landingpage mal auf irgendwas aufmerksam machen, dann wird ja gerne die H1 benutzt, weil das halt die größte Schrift ist, einfach vom Design. Und die Option zu haben, ein bisschen zu gestalten, ohne dass man jetzt wieder wirklich hardcoded im HTML, weil dann schießt es auch wieder ins Kraut, wenn jeder jetzt sozusagen irgendwie plötzlich die Schrift grün machen kann oder so. Aber ein paar Optionen in einem Dropdown-Menü, wie ich auch an der Größe mal was verändern kann, ohne dass ich dann automatisch irgendwie die siebte H1 irgendwie auf die Seite hole. Das ist auch immer so eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber es ist eigentlich nie dabei.
Das stimmt, aber das sehe ich tatsächlich auch mehr im Frontend und dann, wie man das an das Content-Management-System verbindet, weil das im Kern ja sehr individuell ist. Und das würde ich persönlich würde das jetzt nicht so sehr beim CMS sehen. Aber das ist meine Ansicht.
Na, sagen wir so, das Ding, also das System, was dann an das Team ausgeliefert wird, damit die genau. Dann damit arbeiten. Ob das nun wirklich von ganz Hause aus kommen muss, natürlich muss ja da irgendwie das firmeneigene Design ja auch rein. Das kann ja auch nicht aus der Schublade kommen, so, das ist schon klar. Aber wenn das sozusagen mal mit Entwicklung aufgesetzt ist, sollten die im täglichen Arbeitsalltag dann damit umgehen, eben nicht wieder an die Entwicklung ran müssen, sondern da ein paar Optionen haben.
Richtig. Also ist auf jeden Fall wichtig, wenn man Relaunch macht, dass man so ein Feature hat, dass man da einfach auch ein bisschen typografisch spielen kann, eben weil nicht mehr jede Seite aussehen soll wie die andere, sondern wir eben auch dadurch ein bisschen sowas wie Erlebniswelten machen wollen. Ich weiß, dass wie heißt das große Shop-System?
WooCommerce? Shopify?
Nee. Ach Mensch. Da heißt das Erlebniswelten. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Oxid ist es nicht. Auch irgendwas mit Shop. Ja, schwierig. Naja, vielleicht der eine oder andere hört zu. Der wird wissen, was ich meine, weil das ist bekannt unter dem Namen Erlebniswelt. Da kann man Kategorien mit aufbauen. Da hat man quasi so eine Art Bilder und in dem kann man sich dann quasi austoben und dort... Da wünscht man sich letztendlich ja genau solche Features, dass man auch unterschiedliche Bilder positionieren kann oder auch mal über die volle Breite laufen lassen kann oder links, rechts und so. Das sind natürlich Dinge, die, ich sage so, das ist für mich sollte das heutzutage Standard sein, aber ist es halt nicht. Das Gleiche gilt im Übrigen auch, wenn wir schon von Kommunikation sprechen, von den ganzen Social-Media-Geschichten, dass ich ein eigenes Open-Graph-Image definieren kann, dass ich sagen kann, wie der Titel dort aussieht und auch durchaus die Beschreibung, sofern das noch relevant ist für das jeweilige Netzwerk. Aber gerade das Open-Graph-Image empfinde ich persönlich als eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt gar nicht mal so sehr nur für Social-Media, sondern eben auch dafür, wenn ein Link irgendwo geteilt wird, ja, in Slack total. Oder in iMessage oder in WhatsApp. Dort werden letztendlich immer die Bilder angezeigt, die im Open Graph Image definiert sind, zumindest wenn da eins definiert ist. Und es ist nicht schlimmer, als wenn irgendwie der Bezahldienstleister angezeigt wird als Vorschau, weil es irgendwie im Quellcode das erste Bild war. Das ist nicht selten der Fall.
Ja.
Ich finde, das sollte man auf jeden Fall als Shop-Betreibender oder als Website-Betreibende irgendwie definieren können, dass man sowas dort auch hinkriegt, ohne dass man einen Menschen braucht, der das für einen dahin entwickelt. Und wenn ich dann noch einen draufsetzen darf, ich würde es mir sogar wünschen, dass diese Open Graph Bilder programmatisch entwickelt werden auf Basis der Informationen, die ich textlich im System hinterlege. Also, dass ich gar keinen Grafiker brauche, sondern dass das Ganze on the fly entwickelt wird auf Basis von einem Template, wo ich eben sagen kann, gerade wenn ich jetzt einen Online-Shop habe zum Beispiel, dass das Produktbild, was ich zu einem Drittel oder zur 50-50 rechts dargestellt wird, links steht dann der Produktname und vielleicht noch die Brand von dem Produkt. Das wäre was, was ich mir wünschen würde, weil man doch sehr, sehr viel Aufwand hat bei sehr vielen Produkten, aber durch so eine programmatische Lösung natürlich gleich wieder sehr, sehr viel Arbeit abgenommen bekommt.
Man merkt, du sprichst aus deinem aktuellen akuten Schmerz.
Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ich heute für eine Kategorie ein Open Graph Image angelegt habe, weil ich das teilen wollte. Und da dachte ich mir so, da muss ich wohl mal im App Store von Shopify schauen, ob es da vielleicht eine Lösung für genau dieses Thema gibt, bevor ich mir da selber eine bauen muss. Aber das ist halt so ein Ding, ne? Also bei Shopify sind es dann die Apps, die das erweitern, wie du ja schon gesagt hast. Bei WordPress sind es dann eben die Plugins. Und nicht alles ist so gut. Je größer ich
das Ding
mache,
muss halt dann immer aussuchen, das ist schon auch anstrengend, ne? Und dann, es ist ja auch irgendwie in Ordnung, wenn man dann für so eine zusätzliche App auch irgendwie mal einen Fuffi ausgibt oder so, aber wenn du dann noch nicht weißt, ob es was taugt oder ob ich jetzt sozusagen in 2 Tagen die nächste App ausprobiere, das ist schon nervraubend. Was ich nochmal zu deinen Open Graph Tags so sagen wollte, ist, dass das natürlich diese Option, das zu bespielen, das braucht dann auch irgendwie eine optische, ja, also Felder oder so, die einem Redakteur oder einer Redakteurin auch auffallen, sodass ich die auch zum Beispiel separat vom Titel oder sowas pflegen kann. Also, was ja auch total nervt, ist, wenn man jetzt einen Link teilt und dann siehst du dreimal die Überschrift, weil das CMS sich den Titel greift, die H1 und in der Description irgendwie nicht die Description, sondern auch nochmal die H1 oder keine Ahnung. Und dann hast du irgendwie dreimal den gleichen Teaser-Text. Total redundant, verschenkter Raum, wo man nicht nochmal irgendwie Produktvorteile oder irgendwelche Benefits irgendwie aufzählen konnte. Und dafür musst du natürlich einzeln an die Dinger ran. Also natürlich kannst du dafür sorgen, dass deine Seite einen Open Graph Title hat, indem du einfach sagst, nimm dir halt den Titel. Dann hast du aber keine Chance, das separat voneinander zu gestalten. Und manchmal hast du einfach auf Social Media einen anderen Anspruch als irgendwie auf der Suchergebnisseite an den Teaser. Ne? Vielleicht willst du die einfach wirklich ganz anders formulieren. Und da brauchst du nicht nur die Option, sondern da musst du diese Felder halt auch sehen. Also in deinem Workflow, wenn du dann die Seite live schiebst, muss das irgendwo vorkommen. Ne? Und wenn du dann damit zufrieden bist, dass der Titel auch der OG-Titel ist, okay, aber du brauchst die Option. Es gibt ja aber vielleicht noch ein paar wichtigere, also jetzt mal aus SEO-Brille, wichtigere Tags. Fallen dir da noch welche ein, du gerne?
Hreflang natürlich, gerade für mehrsprachige Websites natürlich ein wichtiges Thema. Aber auch da wird es natürlich dann schon echt komplex. Eine Mehrsprachigkeit ist in vielen Systemen ja von sich aus nicht gegeben, sondern man muss dann eben zusätzlichen Aufwand betreiben. Aber mein Wunsch wäre es eigentlich, dass solche Systeme in der heutigen Zeit das eigentlich schon mitbringen. Weil das schon, also gerade im E-Commerce ist es ja durchaus üblich, dass man eben auch in anderen Ländern oder gerade im deutschsprachigen Raum, dass man Österreich, Schweiz dann eben aber auch eine separate Seite eben gerne hätte, um da auch die Mundart, sage ich jetzt mal, der gerecht zu werden.
Und ja, oder der Währung, ganz klar.
Oder der Währung, genau. Das ist ja dann noch eher auch ein rechtliches Thema. Aber ja, das würde ich mir schon wünschen. Also ich meine, gut, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen größer, aber so auch aus SEO-Gesichtspunkten, das, wo du ja die gefragt hattest, solch ganz einfache Sachen wie Sitemap-Generierung finde ich schon durchaus wichtig.
Ja, sodass man das nicht selber crawlen, runterladen und wieder in eine XML-Sitemap irgendwie schustern muss, händisch, und das dann wieder hochladen, das wäre schon ganz schön. Ja. Als du gerade von Hreflang nochmal geredet hast und der Mehrsprachigkeit, musste ich auch gleich wieder daran denken, was für auf unterschiedlichsten Seiten ich schon Schmerzen hatte mit dem Language Switcher. Also irgendwo auf der Seite musst du ja die Option haben, umzuschalten, weil du vielleicht irgendwie von den Browser-Settings irgendwie, was weiß ich, habe ich Englisch, will aber eigentlich auf die deutsche Seite oder so und ich will irgendwie rüber und gerade wenn es jetzt die identischen Inhalte tatsächlich in einer anderen Sprache gibt. Also manchmal gibt es ja so Language-Switcher und die schalten dich dann halt einfach auf die Homepage, wo du denkst, naja, es gibt ja die Entsprechung zwischen Deutsch und Englisch. Dann will ich natürlich jetzt nicht wieder neu erst irgendwie in euren Blogpost suchen, ob es den Inhalt gibt, sondern ich möchte bitte von diesem einen Blogpost auch in die andere Sprache direkt rüber. Und wie denkst du, handhabt man das eigentlich am besten? Also immer mit einem richtigen Link oder nur wenn man erst irgendwie Dropdown und wenn man überhaupt darauf hinweist, dass es eine andere Sprache gibt? Da gibt es ja auch, also man kann ja auch eine andere Sprache haben, aber sie gar nicht zeigen oder so. Das kommt ja auch vor. Was ist dir da das Liebste?
Also was heißt das Liebste? Es geht ja, ich sage ja immer, es interessiert nicht, ob es mir am liebsten ist, sondern was da draußen die Zielgruppe der jeweiligen Website oder des Online-Shops braucht. Was ich gerne mache, weil ich die Diskussion immer wieder habe, ist, dass ich den Switcher der Sprache mit Analytics oder einem Analysesystem mal tracke, um etwas in der Hand zu haben, wenn die Diskussion wieder aufgeht, wo so ein Ding positioniert sein muss, weil es ja so häufig genutzt wird. Und interessanterweise, und da rede ich auch von großen Websites mit viel Traffic, das Ding wird relativ wenig manuell benutzt. Jedenfalls bei den Seiten, wo ich das ausprobiert habe, das sind mittlerweile nicht wenige, aber natürlich kann ich nicht für
jede Website sprechen. Willst du mich jetzt hier mit Daten von meiner Weltanschauung abbringen, oder?
Nee, aber das ist halt so ein, weil ich diese Diskussion über dieses Ding wird so oft geführt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich persönlich, und genau deswegen mache ich gerne solche Analysen, weil ich gerne mal mein persönliches Nutzerverhalten auch mal in Frage stellen möchte. Ja, vielleicht bin ich ja alleine damit oder auch nicht. Und ich habe nun mal die große Chance, an großen Seiten zu arbeiten und darf dann auch solche Sachen erheben. Und wie gesagt, ich bin da sehr mittlerweile sehr selbstbewusst zu sagen, es wird deutlich weniger genutzt als also dieser Switcher, dieser manuelle Switcher. Ich gehe jetzt in ein anderes Land, in eine andere Sprache, in eine andere Währung, möchte ich jetzt nicht primär sagen, aber auf jeden Fall diese Sprachwechselgeschichte, die wird relativ wenig manuell gemacht, weil oft auch tatsächlich man schon bei der richtigen Sprache landet. Aber das wiederum ist dann eine Sache, die möchte ich jetzt nicht sagen, dass das immer gut klappt, aber auf jeden Fall wird das Ding manuell nicht so häufig benutzt, wie man meistens darüber diskutiert.
Und sollte hreflang dann daran gekoppelt sein? Also jetzt, wenn man dann schon die Sprache für eine Seite einstellt und eine Entsprechung woanders hat, an welcher Stelle würdest du es am liebsten steuern?
Hreflang jetzt? Mhm. Was verstehst du jetzt unter Steuern? Also das macht man ja, also ich möchte jetzt nicht, dass jemand manuell irgendwelche Sachen da irgendwo einträgt. Das wäre mir jetzt nicht die richtige Lösung.
Also zentral irgendwo? Oder?
Ja, also ich würde ein Regelwerk gerne definieren und da kann ich maximal auch noch ein paar Ausnahmen machen, gerade wenn ich eben, wie du schon sagtest, einen Blogbeitrag habe, aber den gibt es nun mal nicht in Englisch, dann will man ja nicht unbedingt den User da eben auf die englische Variante verweisen. Aber ich finde, dann sollte es auch keinen Language-Switcher bei diesem Beitrag geben.
Ja, also schon gekoppelt daran, ne? Und,
aber, ja.
Ja, okay.
Ja, also weil das Schlimmste ist genau das, was du schon gesagt hast. Du bist in einem deutschen Artikel und möchtest aber den gerne finden in deiner Muttersprache, was auch immer das ist. Und die Website unterstützt diese grundsätzlich eigentlich auch. Und dann klickst du da drauf und landest eben, weil es den Beitrag nicht in, weiß ich nicht, Portugiesisch gibt, landest dann auf der Startseite. Das willst du nicht. Also das muss das System automatisch lösen können. Und das ist halt so eine, ja, großes Thema, was auch sehr, sehr viel Gemüter durchaus erregt, und auch durchaus ja auch Eindruck schindet, wenn man zeigt, man ist fünfsprachig unterwegs. Aber ich würde zumindest das programmatisch über Regelwerke definieren und nicht irgendwie einem User sagen, im Backend irgendwie definieren lassen, das ist der Beitrag im Übrigen zu dieser Sprache und das ist der passende dazu auf der anderen Sprache. Weil da sind Fehler vorprogrammiert. Das ist, da kriegst du eine Krise. Also da, ja. Und vor allem, wenn du sowas dann jahrelang irgendwie mal schleifen lassen hast und hast dann vielleicht, weiß ich nicht, 20 Redakteure auf der Webseite, na dann viel Spaß.
Dann da fällt mir ein anderes Feature ein im Backend, irgendwie so also bulkmäßig mehrere Seiten gleichzeitig bearbeiten zu können, ist dann vielleicht, wenn man plötzlich doch 300 Artikel irgendwie umphasen muss, ganz hilfreich.
Das stimmt. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, gleich mal so 300 Artikel auf Noindex setzen.
Ja, die Fuck-ups sind dann natürlich auch gleich en bloc.
Genau, aber das könnte man ja über Restriktionen entsprechend definieren, was man über Bulk machen kann und was eben nicht.
Ja. Was fehlt dir sonst noch in der Regel? Oder was muss auf jeden Fall da sein, selbst wenn es nicht fehlt, weil es immer da ist?
Ich sag mal, was ich gerne für einen Wunsch hätte.
Ja.
Und das ist etwas, was ich immer manuell mache, wenn ich es dann mache. Und zwar, wenn es um das Thema Massendeindexierung geht, dann würde ich mir wünschen, ich könnte eine Sitemap anlegen, wo alle No-Index-URLs drin sind.
Ja.
Weil ich die gerne in der Search Console nochmal reinpacke, weil ich dann nämlich diese Analyse schön machen kann, was wurde wie gecrawlt.
Ja. Ja, dadurch, dass ich irgendwie immer durch so viele Systeme Hühner, ist da wirklich Screaming Frog mein bester Freund, sodass ich das manchmal übersehe, dass das die Systeme manchmal auch irgendwie eigentlich könnten, weil wir jetzt ja im täglichen Tagesgeschäft einfach nicht so viel innerhalb vom CMS unserer Kunden unterwegs sind. Löse ich es sozusagen von außen, aber in-house würde ich mir das definitiv wünschen.
Das können sie nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich noch kein System gesehen habe, was von sich aus so eine Steuerung zulässt. Das Einzige, was ich gesehen habe, oder was auch meistens so der Fall ist, ist, dass in der Sitemap oder in den Einzel-Sitemaps, die dann in der Index-Sitemap referenziert werden, dass da nur URLs drinstecken, die auch auf Index gestellt sind, also eben kein No-Index, No-Follow oder No-Follow, also No-Index haben. Aber eben den umgekehrten Fall, den würde ich mir eben auch mal wünschen, um besseres Reporting machen zu können, wie die Deindexierung denn auch schon fortgeschritten ist und wie da eigentlich das Crawl-Verhalten ist.
Ja, total.
Genau, das ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall immer wünsche. Eine andere Sache, die ich aber, ich sag mal so, das ist eher so ein Geschmäckle. Das kennt man von WordPress, wenn man eingeloggt ist und man die Admin-Bar oben hat, dass man dann zum Beispiel gleich sagen kann, ich möchte jetzt hier gerne den Beitrag bearbeiten. Und das zum Beispiel ist eine Sache, die ich bei vielen Systemen leider sehr vermisse, dass man eben, wenn man zum Beispiel im Frontend auf einem Produkt ist, dass man eben gleich sagen kann, über so eine Admin-Leiste oder was auch immer, öffne mir bitte die URL in der Search Console, öffne mir das Ding bitte gefiltert in Analytics, öffne mir das Ding bitte im Backend, damit ich die entsprechenden Einstellungen machen kann. Oder in einem Button, der mich dahin schickt, in welchen Kategorien das ist. Also das ist
spricht
halt
doch der Browser-Plugin-Tüftler in dir gerade schon wieder.
Nee, das habe ich ja auch damit gelöst.
Ja, genau.
Also mach genau doch nochmal Werbung. Das sind die Inhouse-Lösungen. Das habe ich nicht als Open Source. Tatsächlich ist es so, dass ich das immer wieder als Browser-Extension dann baue, weil mich solche Sachen dann so dermaßen nerven, dass die Systeme das von sich aus nicht können und es aber so wichtig ist, weil man sich so viele Klicks spart und man muss ja wirklich in Masse denken. Gerade wenn ich jetzt ein großes Projekt habe, wo ich vielleicht mit einem größeren Marketing-Team dran sitze oder mit Product Owner, die öfter mal sich irgendwo durchklicken müssen, dann frisst das einfach super viel Zeit. Und da kann man einfach Abhilfe schaffen durch solche Springboards.
Ja, also wir haben ja jetzt hier keine vollständige Liste im Sinne von A bis Z, der Title, die Description, die H1, die anderen H-Tags, dann der Absatz. Aber wir haben alles so ein bisschen angerissen. Bilder, dass man das gestalten kann, links, rechts, so ein bisschen am Layout tüfteln, ohne alles einzureißen. Ich frage mich, also ich habe noch so ein mulmiges Gefühl, dass wir bei den Meta-Tags noch irgendwas Relevantes an Settings gerade jetzt mal durch die SEO-Brille irgendwie vergessen haben. Vielleicht, aber wenn ich jetzt schon nicht dran denke, dann kann ich es eigentlich von den CMS-Entwicklern auch nicht erwarten, oder?
Das stimmt, aber es sind ja, ich sag mal so, Meta-Title, Description, vielleicht noch eine Crawler-Steuerung, also Meta-Robots und das Canonical. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch echt keine Rocket Science mehr. Das sind Inputfelder, wo man, und das eine ist ein Select-Feld, nämlich das mit den Meta-Robots, wo ich die Steuerung mache. Das sollte eigentlich so ein System von sich aus schon gut können, finde ich jedenfalls.
Und, ja, oder auch das selbstreferenzielles Canonical dann eben tatsächlich auch die eigene URL ohne Parameter erstmal so standardmäßig drin hat, wenn ich nicht was anderes definiere und nicht einfach nichts oder so. Ne?
Richtig, richtig. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte jetzt gerade noch überlegt, was man in Richtung Barrierefreiheit machen kann. Auch das ist natürlich so ein Ding. Die meisten Content-Management-Systeme sind im Backend genauso wenig. Also ich meine, Frontend ist ja dann eh eine Sache des Frontend-Entwicklers oder der Entwicklerin, aber das Backend ist auch oftmals nicht wirklich barrierearm. Und das würde ich mir tatsächlich auch mittlerweile sehr wünschen, dass man da eben entsprechend auch ein bisschen nachrüstet, damit eben auch Menschen mit Barrieren eben da besser mit dran arbeiten können.
Ja, da wollen wir uns definitiv auch nochmal drüber unterhalten.
Mhm, definitiv. Wir haben ja noch ein paar Episoden, bis wir in Rente gehen.
Ja.
Ich jedenfalls.
Ey, unverschämt. Der Typ. Ja. Aber hast du sonst, also die Wünsche sind ja unendlich. Ich habe das Gefühl, wir haben eine runde Sache beisammen, will dich aber nicht abwürgen, falls dir noch was unter den Nägeln brennt.
Dann fassen wir vielleicht mal zusammen. Wir haben für die SEO eben die ganze Thematik Crawler-Steuerung, Indexierung, die ganzen Meta-Geschichten für Social Media, eben Open Graph Tags. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwas, was man da... ich wüsste es nicht. Ich bin aber auch kein Social-Media-Experte. Für die Website-Optimierung natürlich sowas wie Caching.
Stimmt, da sagst du was.
Ist natürlich, aber es ist natürlich auch mal schwierig, jetzt alles aufzulisten. Ja. Aber ich finde auch, so ein Cache, es könnte durchaus in so einem System mal schon von sich aus ganz gut sein. Dann hatten wir darüber gesprochen, eingangs hatte ich ja das Beispiel gesagt, dass ich gerne steuere, auf welchen URLs oder welchem URL-Muster welche Dateien geladen werden und welche wo eben nicht geladen werden. Das ist für mich eine Sache, die da kann man sehr viel rausholen, gerade wenn es darum geht, Ladezeit durch Dateigrößenreduktion zu optimieren. Und
redest du jetzt auch oder noch über mehr als jetzt einfach Bildkomprimierung so standardmäßig?
Ja, ich rede davon, dass wir auf Seiten, also auf URLs oder auf Faden Dateien gar nicht mehr im Quellcode haben, wenn wir dort die Funktion zum Beispiel gar nicht benötigen oder im Einsatz haben.
Das, was du gleich am Anfang gesagt hast, ist klar.
Genau, also exemplarisch der altbekannte Slider von der Startseite, der muss technologisch nicht auf der Produktseite geladen werden, wenn der dort nicht sichtbar ist.
Ja.
Aber Standard ist halt immer, dass dieses blöde JavaScript und CSS-Gelumpe auch auf jeder URL geladen wird, die eben den nicht hat. Das ist zumindest so bei WordPress ganz oft der Fall. Und da muss ich jetzt aber sagen, das hat nichts mit WordPress zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die oder viele, die WordPress-Plugins entwickeln, sich das Leben leider etwas zu leicht machen und halt ihren Code einfach überall in den Head reinflanschen und da nicht noch eine Bedingung dran knüpfen, nämlich nur, wenn das Widget, in dem Fall das Slider, auch wirklich auf dem jeweiligen URL-Pfad benutzt wird, dann auch diese Dateien zu laden. Weil das ist dann technologisch dann einfach nochmal ein bisschen mehr Arbeit und das machen die meisten sich eben nicht.
Ja.
Und das ist halt was wirklich nervt. Weil das ist, ich erzähle das jetzt hier von einem Slider, aber dann habt ihr noch 5-6 weitere Plugins und zack habt ihr 500-600 KB an irgendwelchen Dateien, die fast nirgends benötigt werden. Und das macht dann am Ende eben wirklich was aus, weil das muss man erstmal in der Ladezeitoptimierung in den Griff kriegen, so viel KB zu kompensieren.
Das ist ja auch das Erste, aber immer, wenn du PageSpeed Insights oder so anguckst, an Tipps, ungenutztes JavaScript, ungenutztes CSS, ungenutzte sonst was, auszuklammern. Und die Angst schwingt da, glaube ich, immer mit, dass Leute sagen, ja, ehe ich jetzt hier einen Code-Schnipsel nicht mitschleife, den man vielleicht doch braucht, ich bin mir nicht sicher, lasse ich es lieber drin. Und so, so rümpelt man sich halt voll.
Ich hätte noch einen Wunsch.
Ja. Ja, leg los.
Wir sind ja hier bei Wünsch dir was. Ja. Also was ich zum Beispiel in meinem Alltag immer, ich sag mal, da kriege ich so unterschwellige Kopfschmerzen, wenn es darum geht, Consent-Management einzupflegen. Weil die meisten Tool-Anbieter sind eben externe, wie User-Centrics oder auch Cookie-First und wie sie nicht alle heißen. Und tatsächlich ist es so, dass am bequemsten es eigentlich ist, wenn man auf der Seite auch den Consent-Manager hat, auf der man letztendlich die ganzen Einstellungen machen möchte, weil die Abhängigkeiten eben dann ja einfach schon bekannt sind, wenn ich das System im System habe. Das war jetzt wahrscheinlich zum Zuhören sehr komplex, aber vielleicht nochmal ein Beispiel von WordPress. Da kennt bestimmt jede Person, die eine WordPress-Seite hat, hat schon mal was von Borlabs gehört. Das ist eigentlich so das bekannteste Cookie-Management-System. Und das ist ja ein WordPress-Plugin, das heißt, es steckt in eurer Installation drin und dadurch habt ihr eben auch die Möglichkeit, direkt da drin zu sagen, wenn ihr zum Beispiel ein Widget habt, wo ihr ein YouTube-Video ladet, dann kann Borlabs eben darauf reagieren, weil es davon eben weiß, dass das in der Seite passiert. Das wird eben ein bisschen komplizierter, ich sage überhaupt nicht unmöglich, weil auch natürlich haben sich die Tool-Anbieter wie UserCentrics auch auf diesen Fall mittlerweile eingestellt. Aber das ist halt immer wieder Third-Party und das bringt halt auch durchaus Probleme mit sich. Und das wäre tatsächlich eine Sache, die ich mir heute mittlerweile eigentlich echt von so einem Content-Management-System wünschen würde, dass sowas einfach nativ mitkommt, damit eben auch Sachen einfach im Handling sind, weil ich habe das jetzt bei einem Projekt, da warten wir jetzt eine ganze Weile schon darauf, dass sich die entsprechende Mitarbeiterin, der ist ein Konzern, die das Consent-Tool letztendlich verantwortet, sich mal mit unserer Thematik, was wir jetzt gerade auf dem Tisch haben, auseinandersetzt und wir kommen einfach nicht weiter. Und das nervt dann einfach, wenn man immer wieder diese Abhängigkeiten hat, weil solche externen Tools vielleicht auch manchmal von Agenturen gepflegt werden. Und deswegen, das würde ich mir mittlerweile echt wünschen, dass das in Systemen einfach viel mehr in-house drinsteckt.
Ich habe auch noch einen Wunsch.
Ganz kurz noch, ich möchte das kurz noch erwähnen. Das zum Beispiel ist in Shopify nämlich der Fall. Und das Schöne ist, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, man hat in der Anmeldung, in der Accounteröffnung oder auch beim Kauf, man hat dann eine Checkbox für E-Mail-Kampagnen, dass, wenn man da zum Beispiel irgendwelche Conversion-Trackings drin hat, dass dann automatisch das auch im Cookie-System quasi mit übernommen wird. Das heißt, alles das, was ich da einstelle in meinem Shop, was auch immer ich mache und das in irgendeiner Art und Weise mit Cookies arbeitet, dann wird automatisch das auch im Consent-Management mit aufgenommen. Also man das hat da ist eigentlich sehr gar sinnvoll. Nichts. Genau, also du hast da eigentlich gar nichts mehr zu konfigurieren, sondern das ist alles schon, ich sage jetzt mal, fertig. Das heißt nicht, dass es immer das Ideale vom Idealen ist, weil ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass das dann auch gut und richtig ist. Das muss ich natürlich überprüfen, darauf kann ich mich verlassen, aber vielleicht einfach mal reingucken, ob das auch wirklich so passt, was man da so braucht. Aber da merkt man dann einfach, wie schön fluffig das ist, wenn man nicht immer mit 1000 externen Systemen arbeiten muss.
Ja, also das sind ja so typische Sachen, an die man dann noch denken muss. Und wenn einfach das System mit Notizen macht quasi und das einfach mitschleift, dann fällt es dir ja spätestens, wenn du das dann wieder prüfst. Du kannst es dir ja dann quasi tatsächlich im Frontend angucken, was jetzt da alles drinsteht und dann nochmal gucken, ob das seine Richtigkeit hat. Das ist auf jeden Fall besser, als selber dran drängen zu müssen, dass man irgendwas eingestellt hat und jetzt eigentlich mal wieder ein Update dieser Seite notwendig wäre.
Genau. Und das tatsächlich passiert relativ schnell. Also nehmen wir mal das Beispiel, ihr habt dann auf eurer Website embeddet ihr ein YouTube-Video und ihr denkt da nicht dran. Ihr müsstet nämlich normalerweise, wenn ihr das zum ersten Mal auf der Website macht, müsstet ihr auch das letztendlich über eine entsprechende Weiche mit eurem Cookie-Management kombinieren, damit eben der User, der vielleicht in der initialen Bestätigung das abgelehnt hat, der will aber vielleicht trotzdem das Video gerne gucken, dann muss der ja erstmal das nochmal freigeben. Und wenn ihr das vergisst, das zu konfigurieren, dass dieses YouTube-Video, dieses Embed mit dem Cookie-Consent-Management-Tool zusammenarbeitet, ja, dann habt ihr eigentlich ein Datenschutzproblem schon und könnt Probleme bekommen. Deswegen ist es halt echt ziemlich cool, wenn
und
das
genau quasi so läuft. Also genau
ja, das passiert. Ist Standard. Das ist absoluter Standard. Und auch muss man sagen, gerade wenn man so einen Relaunch macht und man bleibt vielleicht sogar im Content-Management-System. Also ich mache einen Relaunch von WordPress zu WordPress. Also ich bleibe eigentlich da drin in der Installation. Ich mache nur Frontend anders. Dann vergisst man ja auch gerne mal, was man irgendwann mal eingebaut hat. Also gerade wenn ich eine große Website habe, da weiß ich doch nicht mehr aus dem Kopf, ob ich vielleicht irgendwo meine Google Maps eingebaut habe. Und schon dann habe ich ein Problem, wenn ich das nicht sauber automatisiert irgendwie lösen kann. Und das geht natürlich nicht, wenn ich nicht irgendwie das nativ da drin habe. Und natürlich die großen Tools, die prahlen alle damit, dass sie einen Scanner haben. Aber bei größeren Websites braucht ihr dann letztendlich halt auch einen großen Plan. Also einen Abonnementplan. Und nicht alle großen Websites haben auch groß Traffic. Und dann habt ihr das Problem, weil ihr nicht alle Seiten quasi im Blick habt. Und deswegen, das wünsche ich mir.
Das wünscht er sich. Aber ich hatte mir auch noch was gewünscht. Und zwar zum Stichwort interne Verlinkung. Da würde ich mir, also auch Call-to-Action-Elemente oder so, dass man da an den Ankertext dran kann, dass man bei Teaserflächen einfach einen Link pro kompletten Teaser und nicht auf der Überschrift, auf dem Bild, auf dem Text und auf dem Call-to-Action vier verschiedene Links und dann nochmal eins um den ganzen Kasten hat. Da muss man meistens auch nochmal nachjustieren und es ist mir einfach unklar, warum das nicht einfach out of the box ist, einfach so kommen kann. Also dass man einfach sagt, das hier ist ein Teaser, das ist eine Einheit, da geht ein Link außen rum, dass man das, weil häufig verballern sich Leute ja quasi sozusagen die Eindeutigkeit ihrer Texte und bauen sozusagen Kannibalisierung über Teaser auf. Also sie einfach nochmal, sie wollen eigentlich auf eine andere Seite verweisen, schreiben schon mal in der Überschrift vom Teaser und in dem Teaser-Text rein, worum es denn auf der Seite, auf die der Link im Call to Action gleich führen wird, dann gehen wird. Bedeutet aber eigentlich, dass sie den Content auf der Seite, auf der sie sich gerade befinden, nochmal hingeschrieben haben. Und das sollte natürlich eigentlich alles als Ankertext gelten und vom Link umschlossen sein. Und da fehlt mir jedes Verständnis dafür, warum das immer so ein extra To-Do ist, der nochmal Entwicklungsaufwand braucht, warum das nicht von alleine klappt, das würde ich mir total wünschen.
Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass nicht jede Person, die Frontend macht, auch wirklich einen SEO-Background hat, der tiefer ist.
Meinst du?
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Du kommst auf Ideen. Ja, ich glaube auch, dass das so ist. Ist aber schade, dass wir sozusagen so seit 15 Jahren irgendwie koexistieren und uns nicht so zusammengerauft kriegen, obwohl sich die Systeme ja durchaus immer weiterentwickeln. Aber ich habe das Gefühl, dann gibt es eher mal so Entwicklungssprünge zu, was weiß ich, irgendwelchen JavaScript-Frameworks. Und bei den Basics haben wir wieder die letzten Kurven noch gar nicht gemacht. So.
Ja, absolut. Absolut. Aber es ist halt, wie es ist. Ja, der neueste Shit, der ist halt auch für Menschen im Frontend attraktiv.
Ja, sehr verständlich.
Ich war zum Beispiel sehr begeistert, als ich eine AR-Version von meinen Produkten hochladen konnte und du dir quasi jetzt meinen Schmuck, im Übrigen, wenn ich schon davon spreche, goland-shop.de kreative
werden wissen, woraus
sich Goland zusammensetzt. da kann man sich eben die Produkte in Augmented Reality anschauen und das mal eben out of the box, das finde ich cool. Also,
es gibt schon coolen Kram, gebe ich zu.
Ja. Und da ist mir auch echt die Ladezeit Schnurz, wenn ich so eine Funktion habe.
Ja, Klicki Bunti, ja. Dann bist du begeistert.
Ja, passiert nicht ganz so oft, aber ab und zu habe auch ich solche Momente, wo ich mich über Kleinigkeiten freuen darf.
Sehr schön. Haben wir's.
Jolle, ich glaube, da machen wir jetzt einen Strich drunter.
Ich glaube auch.
Da gibt es bestimmt noch mal eine Episode 2 und 3 von. Wahrscheinlich in ein paar Jahren. Da haben wir wieder ganz andere Wünsche. ich freue mich jetzt auf die nächste Episode und hoffe, dass ihr da wieder dabei seid.
So geht's mir auch. Vielen, vielen Dank, André. Genau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.